Werbung.
Eidwill bewegt Immobilien. Mit über 850 Kunden im Dachraum und mehr als 2 Millionen verwalteten Bestandseinheiten setzen wir neue Maßstäbe für modernes Immobilienmanagement. CRM, Mieter-App, Finance, Service und KI mit intelligenten Automations. Von innovativen Wohnungsbaugesellschaften bis zu großen Immobiliengruppen. Namhafte Kunden wie MVGM, Dobler Baubetreuung, Domizil Real Estate, Stadtsiedlung Heilbronn und viele mehr, die bereits jetzt auf Eidwill setzen. Jetzt Demo-Anfragen auf www.eidwill.com.
Und jetzt viel Freude mit der Kaffeepause von Kony.
Zur Kony-Kaffeepause begrüße ich Iris Schöberl, Präsidentin des CIA. Frau Schöberl, Sie sind jetzt bald ein Jahr im Amt, der Branche also bekannt. Wie würde Sie Ihre beste Schulfreundin beschreiben?
Meine beste Schulfreundin würde mich als fröhlich und lustig bezeichnen. Wobei ich muss Ihnen sagen, als Teenager habe ich mich nicht als fröhlich und lustig empfunden. Aber so würden die mich bezeichnen.
Wie kommen die zu dieser Wahrnehmung?
Das weiß ich nicht, weil ich mich ja ganz anders empfunden habe. Aber retrospektiv war ich wahrscheinlich auch eher ein fröhlicher Teenager.
Dann könnte man ja fast sagen, jetzt gewinnt die Farbe von der, die Matna-Krawattenfarbe Ausdruck, weil jetzt kommt Sonnenschein, Fröhlichkeit in die
Schön, dass Sie das sagen. Ja,
Präsidium,
genau.
Ja? Wofür werden Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen geschätzt?
Eigentlich müssten Sie die selber fragen, aber wahrscheinlich für meinen Drive und meine Leidenschaft und meine Begeisterung, für was auch immer. Das kann manchmal anstrengend sein, aber eigentlich mögen die mich deswegen.
War die Begeisterung, die Leidenschaft auch das, was Sie vor über 35 Jahren in die Immobilienwirtschaft geführt hat?
Ja, ich bin da hineingestolpert. Ich habe nicht so den klassischen Weg gemacht, sondern habe alles auf der Abendschule gelernt. Und da war eben mein erster Job war bei einer Bank und es ging um Immobilien. Und dann fand ich es toll und bin dabei geblieben. Ich bin die ganze Zeit in der Immobilienwirtschaft, seitdem ich 17 bin. Unglaublich.
Was fasziniert Sie so an der Branche?
Erstmal ist es real. Also Sie haben Steine, Sie haben keine Pixel, die Sie von A nach B schieben, auch wenn ich am Computer viel arbeiten muss. Aber es steht immer ein Haus dahinter. Und es ist einfach richtig toll, wenn Sie durch die Innenstadt gehen oder durch irgendwelche Stadt. Wir sind mit meiner Firma in 110 Städte investiert und sagen können, das ist mein Haus, das kenne ich, das hat uns mal gehört. Das fasziniert mich.
Ihr Weg hat in diesen 35 Jahren, wenn man das so sagen darf, ganz nach oben geführt, also an die Spitze des wohl bedeutendsten Immobilienverbandes in der Bundesrepublik. War das auch Zufall, auch so hereingestolpert oder Ziel?
Ich glaube, es kommt aus der Begeisterung und aus der Leidenschaft. Also ich hatte natürlich nicht das Ziel, vor 10 Jahren, ich möchte mal Präsidentin vom CIA werden, auch vor 20 Jahren nicht, sondern das kommt dann zu einem, wenn man Ja sagt, wenn sich eine Gelegenheit bietet und wenn man dann ordentlich hartnäckig ist und viel dran arbeitet und Spaß dran hat. Und so hat es dann auch geklappt. Ich war ja auch davor 3 Jahre im Vorstand und ich bin schon 10 Jahre im Ausschuss Handel. Das heißt, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Aber vor 10 Jahren war es noch nicht geplant. Vor 2 Jahren hatte ich es dann doch geplant.
Sind bei diesem Plan auch sowas wie Leidenschaft und Fleiß zusammengekommen?
Ja, unbedingt. Also man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und es ist immer mehr. Aber es macht auch immer viel mehr Spaß, als man denkt. Und diese Leidenschaft und diese Leistungsbereitschaft, also ich bin leistungsbereit, ich mache das gern, das kommt zusammen. Und das ist auch Arbeiten mit Menschen. Der Zier, also ein Lobbyist zu sein für einen Verband, ist Arbeiten mit Menschen. Also habe ich Steine und Menschen, beste Kombination.
Sie haben es gerade selbst gesagt, es ist Arbeit mit Menschen. Was war für Sie die größte Herausforderung in dem Jahr als CIA-Präsidentin mit Menschen?
Erstmal war es eine sehr unruhige Zeit, weil, ich meine, wir haben jetzt gerade eine neue Regierung. Und das Hineinfinden in die Prozesse eines politischen Ablaufes. Das kriegt man ja als Normalbürger gar nicht mit. Und das war für mich tatsächlich das Schwierigste. Auch wie andere Verbände funktionieren. Man konzentriert sich ja nicht nur auf einen Minister oder eine Ministerin, sondern man arbeitet zusammen mit anderen Verbänden, um faktenbasierte Ratschläge zu geben. Und das ist schon ganz schön aufwendig gewesen.
Diese politischen Prozesse zu durchdringen, zu erlernen, haben Sie als etwas Neues wahrgenommen, als eine neue Erfahrung?
Ja, sehr. Eigentlich wurde mir verboten, das zu sagen, aber ich habe gesagt, ich brauche irgendwie so eine Art eine Stunde Lehrgang für Politik for Dummies. Weil, wie wird ein Gesetz gemacht? Wer ist davor alles drin? Ab wann ist es überhaupt erstmal, dass man es ernst nehmen muss oder nur eine seltsame Initiative? Das sind Sachen, die ich tatsächlich durch das wahnsinnig gute Team im ZIA gelernt habe. Und da sind halt Politikprofis drin. Das Hauptamt im ZIA sind alles erfahrene Politiker, Menschen, die sich da auskennen. Und Präsidentin im ZIA ist ein Ehrenamt. Ich komme aus der Wirtschaft und gemeinsam sind wir das Scharnier.
Jetzt war Ihr Vorgänger politisch, er hatte Stallgeruch, war oder ist noch CDU-Mitglied und hatte möglicherweise diese Kenntnis schon. Ist das jetzt auch so ein Indiz dafür, dass die ZIA-Spitze weniger politisch besetzt wird als vielmehr fachlich?
Ja, ist es. Also ich bin in keiner Partei. Ich komme aus München. Man hört es vielleicht ein bisschen. Ich bin also CSU-sozialisiert. Aber nicht in einer Partei zu sein und deswegen auch nicht zu wissen, wie so Sachen innerhalb der Partei vor sich gehen, das ist Licht und Schatten. Weil ich kann natürlich ganz unvoreingenommen sagen, ja, aber warum machen wir es denn nicht so? Und manchmal gibt es dann einen Aha-Effekt und man hört mir dann doch nochmal zu. Aber es ist tatsächlich so, ich bin so nicht politisch aus der Wirtschaft und die Geschäftsführer und auch Mitarbeiter vom ZIA, die sind eher politisch.
Dafür haben Sie also dann die Geschäftsführung, die Botschaften, die Ziele der Branche, der Wirtschaft in die Politik übersetzt.
Ja, und ich finde das so schön am ZIA, wir haben sehr viele Mitglieder und die arbeiten in Ausschüssen. Da kommen die Probleme aus der Branche oder auch das Tolle aus der Branche zusammen. Das wiederum wird gefiltert nach oben und deswegen werden wir auch von der Politik ernst genommen. Weil wir bringen sie zum einen, da ist nicht immer nur die Präsidentin, sondern wir bringen sie auch mit Menschen aus der Wirtschaft zusammen in Gespräch und schaffen es aber, das politisch rüberzubringen. Und das ist ein ganz großer Vorteil, dass es eben diese Mischung aus Ehrenamt ist, und zwar von ganz vielen, und Hauptamt. Und das ist die Stärke vom ZIA. Deswegen kann man uns zuhören und vertrauen.
Die Stärke des ZIAs ist also das Tandem, ja, auf dem der Politiker und der aus der Wirtschaft oder die gleichermaßen in die gleiche Richtung strampeln.
Genau.
Und hinten dran der Anhänger, in dem man die guten Ideen für die Politik mitnimmt.
Ja. Und sie dann auch noch ordentlich in Worte, also KISS, keep it simple. Ja. Wie wir vorhin gesprochen haben, bring es in eine Message, die dann für jeden auch gut verständlich ist, weil es ist manchmal komplizierter, als man denkt.
Jetzt haben Sie in Ihrer kurzen Amtszeit so viele Bundeskanzler erlebt wie Ihr Vorgänger in 15 Jahren. Ist das für Sie eher so ein Zurück auf Los oder Rücke vor auf Los?
Also in jedem, ohne Ende gibt's keinen Anfang, so ist es. Für mich ist es gut, weil Sie müssen sich vorstellen, es sind sehr viele neue Menschen da, die sich da jetzt einarbeiten. Und hier ist die neue Präsidentin. Also es gibt so ein verbindendes Element, wenn zwei neue zusammenkommen, weil man ein besseres Verständnis füreinander hat, dass eben noch nicht alles perfekt ist. Deswegen glaube ich, dass es ein großer Vorteil für meine Amtszeit als ZIA-Präsidentin ist, gerade jetzt mit dieser neuen Regierung zusammenarbeiten zu können.
Jetzt verstehe ich das so, als empfinden Sie das als ein Rücke vor auf Los. Die neue Regierung hat ambitionierte Pläne für die ersten 100 Tage. Was steht neben der Einführung des neuen Paragraphen 246e fürs Baugesetzbuch für den ZIA noch auf der Prioritätenliste? Also was wünschen Sie sich?
Insbesondere wünsche ich mir, dass wir die Staatsquote runterbekommen. die Menschen, die dem Zieher folgen oder auch irgendwas von uns gelesen haben, die wissen, dass wir ausgerechnet haben, dass bei jedem Quadratmeter Bauen für Wohnen zum Beispiel 37% von 1.000 Euro, 37% macht die Staatsquote aus. Und man kann alles beschleunigen, wenn sie es aber nicht rechnet, dann geht der Motor nicht los. Und deswegen ist für mich noch ein ganz großer Wunsch, dass man diese Quote runterbringt. Und es geht zum einen, dass man zeitweilig die Grunderwerbsteuer aussetzt und dann davon partizipiert, dass durch diesen sehr großen Anschub, was dann gebaut wird, natürlich wieder über Mehrwertsteuer und Gewerbesteuer der Firmen ja auch wieder was bekommt. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, und da kommt man jetzt drauf, dass ich eben einfach mal Sachen raussage, ohne das vorher abgestimmt zu haben. Auch eine Mehrwertsteuersenkung für Wohnen, wie es in einigen in einigen Nachbarländern von uns ist, könnte man bedenken. Das wären Wünsche, die ich gerne auch mit der neuen Regierung besprechen möchte, weil es wichtig ist für Deutschland, für unseren sozialen Zusammenhang, dass wir viel mehr bauen, um bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Und ich wünsche der neuen Bundesregierung, in 2 Jahren sich hinstellen zu können und sagen zu können, guckt mal, die Kräne bewegen sich, es wird viel gebaut, wir tun was, weil es gibt ja immer einen Vorlauf.
Jetzt sagten Sie Grunderwerbsteuer aussetzen. Das heißt ja auch, Opa Erna oder Oma Erna und Opa Klaus können ihre Immobilie Grunderwerbsteuer frei verkaufen.
Ja.
Und natürlich der große Institutionelle kann die Gelegenheit ja auch nutzen.
Genau,
ohne dass neu gebaut wird. Also da öffnen Sie natürlich auch einen großen Teil Ihrer Branche Tor und Tür, grunderwerbsteuerfrei Eigentumsverhältnisse zu verändern.
Da haben Sie recht, man kann das aber auch für den Neubau begrenzen. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Ich finde es auch toll, dass Sie das jetzt gesagt haben. Weil, ja klar, und so ist das Gespräch, was ich mit Politikern führe. Die sagen dann auch, aber dann machen die jetzt alle wieder Share-Deals und zahlen keine Grunderwerbsteuer. Nein, ich begrenze es auf Neubau. Aber dann auch bitte für Mietwohnungsbau und für eigengenutzten Bau. Weil wir können nicht alles immer nur für Eigennutzer machen und den Mietwohnungsbau hinten runterfallen lassen.
So wurde ein Schuh draus, ja. Großartig.
Wir zwei finden Lösungen.
Welche aktuellen Themen sehen Sie in der Politik gerade als dringend an über das, was Sie uns gerade erzählt haben?
Es geht natürlich weiter mit der Dekarbonisierung. Bloß weil wir jetzt nicht mehr so viel über ESG reden und über den Klimawandel, ist er natürlich da. Und es sind ja auch schon sehr hohe Anstrengungen passiert. Das soll jetzt nicht stoppen. Das wird auch nicht stoppen. Die Branche ist da und macht es auch durch. Da brauchen wir aber Unterstützung auch von der Regierung, weil wir müssen tatsächlich, die Netze müssen ertüchtigt werden. Wir werden sehr viel mehr auf andere Heizungssysteme übergehen. Wir werden sehr viel mehr Stromheizungen haben, Wärmepumpe. Da muss was gemacht werden. Sehr viele Institutionelle haben immer noch das Problem, dass sie kein Solar auf ihr Dach tun können, weil sie sonst den steuerlichen Vorteil, den ein Spezialfonds hat, verlieren. Auch das muss jetzt endlich mal umgesetzt werden. Im Zukunftsfinanzierungsgesetz 2 war das schon alles so ausgelegt, aber das hat jetzt alles gestoppt. Und das sind so Sachen, die man in den ersten 100 Tagen tatsächlich gerade mal wieder aufnehmen kann und zu Ende führen kann. Das würde auch dem Dekarbonisieren der ganzen Branche helfen.
Jetzt haben wir ja in den USA erlebt, nachdem sich Biden aus dem Amt verabschiedet hat, dass da jemand wieder ans Ruder gekommen ist, der andere Schwerpunkte setzt, mit der Folge beispielsweise, dass ein Waldorfer Softwarekonzern hingeht und bestimmte Themen aussetzt. Ich nenne das Stichwort Diversität. Mhm. Wir haben ja auch in Deutschland diese Veränderung gehabt. Es ist eine Partei aus der Regierung ausgeschieden, der Ökologie sehr am Herzen lag und dafür eine dazugekommen, die andere Schwerpunkte setzt.
Ja.
Sehen Sie jetzt in der Branche nicht die Gefahr, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, okay, jetzt haben wir von diesem Öko-Thema erstmal eine gewisse Distanz, nicht mehr diesen Druck, kümmern wir uns wieder um andere Dinge?
Nein, das glaube ich nicht, weil zum einen Immobilien sind sehr langfristig. Ist wie ein Tanker. Das Ganze ist losgestoßen worden. Das hört nicht einfach auf. Und dazu kommt, dass der Markt schlechte Gebäude bestraft im Preis. Das heißt, das ganz intrinsische Interesse, Geld zu verdienen, führt dazu, dass die ganze Branche weitermacht. Was ich aber schon wichtig finde, dass wir uns nicht nur in Reporting verkünsteln, und das war tatsächlich der Fall, da wurde viel zu viel auf Reporte hier, Reporte da. Also es ging wirklich zu viel ins Reporten und nichts ins Machen. Und das ist jetzt die Hoffnung aus dem kleinen Twist, der jetzt da ist, dass man sagt, okay, wir reduzieren die Reporting-Erfordernisse. Gemacht werden muss es sowieso. Zum einen gibt's EU-Recht und zum anderen gibt's, wie gesagt, die intrinsische Motivation, Geld zu verdienen. Und sie werden einfach mehr Geld bekommen von institutionellen Investoren und auch von ganz normalen Leuten. Die schauen sich schon an, was für einen Energieausweis sie haben, wenn das Gebäude in einer guten Energieklasse ist. Und da brauchen wir aber noch den Input oder beziehungsweise den Fokus auf Worst First. Wie es in der EPWD ist, nimm zuerst die schlechtesten Gebäude und bring sie nur um ein oder zwei Gebäudeklassen höher, besser. Das bringt mehr, wie wenn ich ein Gebäude mit der Gebäudeklasse B auf A bringe. Also deswegen erstmal die schlechtesten nach oben bringen. Das bringt der Umwelt und uns am meisten.
Das sind die sogenannten Low-Hanging Fruits, die man da...
Ja, genau, genau.
Wie verändert denn in dem Zusammenhang auch die neuen Möglichkeiten durch Digitalisierung, durch KI, dieses Bestreben, Low-Hanging Fruits zu ernten? Und
ohne Digitalisierung geht's gar nicht, weil das Ganze ist datenbasiert. Sie müssen ja immer auch nachweisen, wo Sie jetzt stehen mit dem Gebäude. Das heißt, Digitalisierung, zwei Sachen. Einmal für die Branche, dass wir sagen, wir müssen unsere Gebäude digital erfassen, damit wir überhaupt mal ordentlich intelligent steuern können. Und das Zweite ist, für die Bauämter, die brauchen auch Digitalisierung, weil ich muss meinen Bauantrag, Sie kennen es vielleicht auch, Sie schicken den rein und dann ist es wie ein Bermuda-Dreieck. Sie wissen nicht, wo Sie stehen. Wochen später kommt dann mal wieder was und Sie müssen irgendwas nachbringen. Auch hier muss alles digital sein, sodass Sie nachvollziehen können, wo steht's denn gerade und wo dann hängt's, weil dann wird das Ganze schneller. Und wenn wir alle über Bürokratieabbau sprechen, ich glaube, dass wir können uns so viel anstrengen, wie wir wollen. Bürokratie ist auch die Kehrseite von Rechtssicherheit. Und deswegen glaube ich, dass wir die Digitalisierung und auch die künstliche Intelligenz einfach dazu brauchen, bürokratische Regeln schnell zu erfassen, um dann den Nutzer, den Menschen, mir zu sagen, auf was ich jetzt noch zu achten habe. Und das geht für mich, wie auch für den Menschen im Bauamt, weil der arme Kerl, die arme Dame hat ja auch so viele Regeln zu beachten, dass es für denen auch sehr hilfreich wäre, das nutzen zu können. Und deswegen wäre mein Aufruf an die ganze Branche und an die Behörden, gebt den Mitarbeitern die Tools, die es jetzt schon gibt, schafft ein sicheres Umfeld, dass sie die Digitalisierung nutzen können.
Also verstehen Sie Digitalisierung auch als Hebel, um die Staatsquote zu senken?
Ja, genauso, weil die Staatsquote ist ja nicht nur die Mehrwertsteuer und ist nicht nur die Grunderwerbsteuer, sondern es ist auch Zeit, die vergeudet wird, weil irgendwas rumliegt und deswegen auch das hilft.
Was macht denn ein Projekt besonders schnell, wenn wir überlegen, wir setzen Digitalisierung ein? Wo ist da die stärkste Beschleunigung zu spüren?
Die stärkste Beschleunigung ist natürlich serielles Bauen. Serielles Bauen, da gibt's immer so ganz tolle Vergleiche, dass wir ja auch die Autos seriell bauen. Wieso müssen wir jedes Haus Stein auf Stein bauen? Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es stimmt, dass ich mit seriellen Bauen, mit vorgefertigten Teilen wahnsinnig schnell bauen kann und dann diese Phase reduzieren kann. Und auf der anderen Seite ist es der Planungsprozess und da hilft uns, wie gesagt, die Digitalisierung, wenn wir tatsächlich innerhalb von 3 Monaten eine Baugenehmigung bekommen, wenn mir aufgrund von KI gesagt wird, okay, hier ist ein Stempel, es wird nichts mehr nachgefordert und ich weiß, in 3 Monaten ist es genehmigt. Dass es das Wort Genehmigungsfiktion gibt, wenn es noch nicht schriftlich bei mir zurück ist, gilt es trotzdem als genehmigt. Da kann man schon sehr viel Zeit einsparen. Wäre auch ein Gewinn für Städte, muss ich sagen, weil wir alle quälen uns durch Städte, wo Baustellen einfach viel zu lange dauern und deswegen auch das würde dann schneller gehen. Dasselbe mit seriellen Sanieren. Geht nur für bestimmte Gebäude, aber da gibt's sehr innovative Firmen in der Branche, die da Erfindungen gemacht haben, Technik zur Verfügung stellen, damit es sehr schnell geht.
Braucht es dafür strengere Vorschriften? Also Initiativen zu sagen, wir müssen die Beschleunigung vorschreiben?
Also es gibt ja da Versuche, dass man sagt, eine bestimmte Quote der Baugenehmigungen oder im Bebauungsplan sollte auch eine Quote vorgegeben sein, dass mindestens so und so viel in seriellen Bauen erledigt werden kann. Mich zu fragen, ob man mehr Verbote braucht, das ist natürlich blöd, weil ich mag keine Verbote. Deswegen sind es auch eher so eine Richtschnur und keine, man kann sie nicht anweisen. Es ist tatsächlich schwierig, weil Baurecht ist sehr lokal. Und deswegen finde ich es gut, wenn man in der BauGB-Novelle so etwas mit reinbringt, weil dann muss die Kommune zumindest sagen, warum sie es nicht macht. Bringt ja auch schon was.
Wenn wir den Spieß jetzt rumdrehen und sagen, man sollte in die Novelle reinschreiben, die Kommune wird belohnt, wenn sie es schneller über den Tisch bringt?
Diese Systeme, Belohnungssysteme für die Kommune, das ist das Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel beschäftige und wo ich als Nichtpolitiker gelernt habe, dass es ein Westen ist, wenn man da mal reinsticht, wie die finanzielle Ausgestaltung der Kommune ist und wer da alles mitredet. Wir haben ja hier, wir sind hier in Hannover, da ist auch der Städtetag jetzt heute, hat getagt. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen ist desaströs. Und man muss Mittel und Wege finden. Und da tue ich mich mit schlauen Leuten schon auch unterhalten und hoffe bald auch Lösungen zu haben, dass wir es schaffen, eine Kommune zu belohnen, die mehr baut, schneller baut. Momentan weiß ich aus Gesprächen mit Bürgermeistern, dass die ja letztendlich bestraft werden, wenn die neue Baugebiete rausnehmen, weil ihre bestehende Wählerschaft gar kein Interesse hat, dass da neue Leute jetzt dazukommen. Neuer Kindergarten, die Schule wird voller. Momentan ist es für einen Bürgermeister eher eine Strafe, wenn er ein Neubaugebiet ausweist, als dass es ihn so richtig beseelt.
Da steht ja offensichtlich der Wählerwille dem Wohl der Gemeinschaft entgegen.
Haha, ja, wir haben die Gesellschaft, die wir haben. Ich wohne in München, ich komme aus München. Und wenn ich sage, wir müssen unbedingt was tun, dass wir mehr Wohnungen haben, dass wir aufstocken, dann sagen mir meine Freunde, die durchweg nicht aus München kommen, ja, aber dann ziehen ja noch mehr Menschen nach München. Das wollen wir aber nicht. Also not in my backyard. Da ist es tatsächlich so, dass man dann schon einen gesamtstaatlichen Blick haben muss. Und ich finde es auch seltsam, wenn ich auf der einen Seite nicht die Möglichkeit schaffe oder den Anreiz schaffe, dass gebaut wird und auf der anderen Seite sage, ich habe eine angespannte Wohnlage und will die Mietpreisbremse. Ich meine, das beißt sich ja. Das funktioniert ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, ups, die Mieten sind so hoch. Und in dem Moment, wo ich viele Wohnungen habe, geht die Miete runter. Ich nenne das Aldi-Prinzip. Konkurrenz schafft niedrige Preise. Also muss einfach viel mehr gebaut werden. Entweder aufgestockt, Thema, was wir vorhin hatten, oder eben Neubaugebiete.
Was fehlt denn Ihrer Meinung nach, damit dieses Bewusstsein, dieser Ruck durch die Branche und auch durch die Politik geht?
Erstens mal eine niedrigere Staatsquote brauchen wir. Es darf nicht so teuer sein. Wir müssen die Baukosten runter, die Standards runter und wir müssen ein Belohnungssystem für die Kommune finden, wie wir es gerade gesagt haben. Und dann, also der Wille ist da, die Branche ist da. Also so ist es nicht. Die Immobilienbranche will bauen. Sie will investieren in Wohnimmobilien. Also das ist alles da. Wir sind momentan in einer Situation, wo die Baukosten zu hoch sind. Und auf der anderen Seite, ich glaube, die Vonovia hat es mal ausgerechnet, wenn ich jetzt neu baue, dann brauche ich bei den jetzigen Baukosten ungefähr 21 Euro Miete pro Quadratmeter. Aber das funktioniert so nicht. Deswegen müssen wir mit den Standards runter, müssen schneller sein, mit den Steuern runter. Alles, was wir gerade diskutiert haben, das ist es. Und leider, das musste ich jetzt in meinem Jahr auch lernen, gibt es keine einfache Lösung. Es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, du Kommune, du baust das jetzt. Dann sagt der Bürgermeister, nein, lieber Kanzler, das mache ich nicht. Und das, so ist jeder in seiner Macht begrenzt und wird manchmal demütig.
Diese Demut hoffe ich, dass sie jetzt wieder im Kanzleramt einzieht, auch denjenigen, die was schaffen und bewegen. Jetzt haben Sie gesagt, wir haben das schon erkannt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Schätzt das oder teilt diese Einschätzung auch der Rest der Branche oder ist es eher eine Wahrnehmung aus möglicherweise dem Kapitalmarkt nahen Teil des Ziers?
Also der Zier hat ja auch die anderen Verbände bei sich drin. Das heißt, wir haben Zusammenschlüsse der Immobilienverbände. Und tatsächlich vertritt der Zier 37.000 Unternehmen dadurch. Und da hat dann natürlich vielleicht der Baustoffhändler ein anderes Interesse als jetzt die kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Aber tatsächlich im Endeffekt profitieren alle davon, wenn Sachen schneller und günstiger gehen. Und der Grund, dass es eben unterschiedliche Interessen sind, ist dann auch manchmal, dass man nicht ganz so hart eine Sache fordern kann und alles andere außen vor lassen muss, sondern man muss eben dann auch was finden, was die Interessen der Mehrheit widerspiegelt. Und durch die ganze Branche, also wirklich durch alle, geht durch, wenn wir nicht mehr Wohnungsbau hinbekommen, kriegen wir ein großes politisches Problem. Weil auch wenn die Gesellschaft nicht will, dass dann daneben ein großes Baugebiet gemacht wird. Wenn der 19-jährige Sohn auszieht und keine Wohnung findet, ändert man seine Meinung. Wenn ein zweites Kind da ist und man nicht umziehen kann, weil es einfach keine Wohnung gibt, ändert man seine Meinung. Und deswegen, dieses Problem ist universal bei uns. Und da kann ich mich auf alle verlassen von allen Seiten. Da ziehen wir an einem Strang.
Das ist jetzt ein Thema, bei dem Sie an einem Strang ziehen. Ansonsten haben Sie auch gesagt, 37.000 Mitglieder, viele Verbände unter dem Dach des Ziers. Wie gelingt es, diese verschiedenen Ideen, Meinungen und auch Wünsche zu jonglieren als Präsidentin?
Ganz viel reden. Gott sei Dank mache ich das gern und ganz viel Verständnis für die Motivation, warum einer etwas anderes sagt. Und manchmal muss ich dann auch mich zurücknehmen und eben nicht vorpreschen und sagen, aber dann lass es uns doch so machen. Sondern man muss dann schon so ein bisschen fein justieren, um die nicht zu überfallen. Und ich lerne von denen natürlich. Das sind auch wirklich alte Hasen und Häsinnen, die sich da auskennen. Es ist, glaube ich, wie überall im Leben. Man muss die Interessen dann so ein bisschen ausgleichen. Und mir tun auch manchmal die Politiker leid, die natürlich dann sagen, da kommen drei verschiedene Verbände und die sagen mir dreimal was anderes. Was soll ich denn jetzt tun? Aber das ist dann die Aufgabe des Politikers, auch abzuwägen. Wir können nur faktenbasiertes Wissen rübergeben und Ratschläge geben. Das ist es. Aber wenn der eine unbedingt ganz dick dämmen will und ich sage, nee, ein bisschen weniger Dämmung langt auch, aber dafür nehmen wir grüne Energie rein, dann haben wir auch in einer haben wir einen sehr guten Kompromiss gefunden. Dann glaube ich, kriege ich beide zusammen.
Das heißt, Ihnen gelingt es als Präsidentin so diplomatisch zu sein, dass alle Ihre Interessen gleichermaßen vertreten sind?
Wenn Sie die anderen fragen, werden die wahrscheinlich sagen, nee, also meine Interessen fühle ich mich jetzt nicht vertreten oder wie kann denn das sein? Wieso habt ihr jetzt das geschrieben? Da hilft es dann wieder, mit den Leuten zu reden. Ich entschuldige mich dann auch manchmal und erkläre, warum ich diese Position vertreten habe und nicht jene. Und da geht es halt um Kommunikation.
Was sicherlich von der ganzen Branche geteilt wird, ist das, was Sie schon sagten, dass wir eine hohe Staatsquote haben. Was sind 5 Sofortmaßnahmen, die praktisch sind, die praktikabel sind, also schnell umsetzbar, die Sie sich von der neuen Regierung jetzt wünschen?
Standards runter, den 246e sofort umsetzen, für den Gebäudetyp E im BGB die Haftungsklauseln anpassen und die angewandten Regeln der Technik rausnehmen, Grunderwerbsteuer, Senkung, Aussetzung für einen gewissen Zeitraum. Oh mein Gott, und wenn ich ganz, ganz fordernd sein kann, dazu noch Mehrwertsteuer runter auf Wohnen, so wie sie in Österreich ist.
Welche Rolle spielen Innovationen und Start-ups und Proptechs, um die hohen Kosten der Staatsquote gegebenenfalls zu kompensieren?
Also zum einen treiben die Digitalisierung. Zum anderen sind, also die Proptechs sind im ZIA sehr prominent vertreten. Das war nicht immer so. Und die Hauptgeschäftsführerin, die Aygül Özkan, die hat sich da sehr ins Zeug gelegt, um das nach vorne zu treiben. Da muss ich ja wirklich mein Tribut auch geben, weil die Branche schon vorantreiben mit tollen Lösungen. Da gehen auch immer wieder mal ein Pleite. Aber die haben tolle Lösungen, nach vorne zu gehen. Zum Beispiel, um das ganze Energielevel zu justieren, aber eben auch, um Bauanträge schneller durchzubekommen, um den Behörden zu helfen, Tools zu nutzen, damit die schneller sein können. Und ich habe es vorhin gesagt, Schnelligkeit ist das Gegenteil von, also der Gegenwert von Geld. Je schneller wir sind, desto weniger Geld brauchen wir zur Verzinsung des Grundstücks während der Bauphase. Und deswegen helfen uns da PropTechs mit deren Ideen und Tools unglaublich weiter. Und da bin ich auch sehr positiv, dass in den nächsten Jahren noch schöne Beispiele kommen, die dann auch vielleicht sogar mal deutschlandweit genutzt werden. Und nicht nur in einem Bundesland.
Jetzt haben wir sehr lange und sehr viel über das gesprochen, was in Deutschland passiert. Deutschland wird als Motor in der Europäischen Union gesehen. Wie ist da Ihr Einfluss auf andere europäische Immobilienverbände? Wie ist da die Kooperation?
Wir haben in Brüssel natürlich einen Sitz, da sind wir auch mit anderen Verbänden zusammen, in Österreich sind wir auch. Aber das ist noch in den Babyschuhen, würde ich jetzt mal sagen, ohne das Büro in Brüssel und Österreich jetzt schlecht reden zu wollen. Aber die Kooperation der verschiedenen Verbände, die könnte noch stärker werden. Das ist so ein bisschen wie die Anfangszeit der EU. So sehe ich das ganz unpolitisch gesagt jetzt. Da kann noch mehr kommen. Aber Bauen ist so lokal. Das heißt, auch wenn wir jetzt in Europa den Dan Jurgensen haben, was ganz wichtig ist, wir haben einen Baukommissar jetzt, so erwarte ich mir von ihm, bitteschön Regulierung, sondern ich erwarte von ihm, dass er auf die anderen Kommissare mit einwirkt und denen klar macht, was mehr Regulierung dann lokal für negative Auswirkungen haben kann. Also ich brauche, eigentlich will ich von ihm Fördermittel und ein Kämpfer für die Baubranche innerhalb der Europäischen Kommission.
Wenn Sie sich was für den Verband wünschen dürfen, was in den nächsten 2 Jahren Realität wird, was wäre das?
300.000 neu gebaute Wohnungen in den nächsten 2 Jahren.